Der 8. Mai 1945. Das ist ein monumentales Datum in der Weltgeschichte. Dieses Jahr hat sich zum 70. Mal gejährt. Es ist der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Nationalsozialisten. Hitler war zu dem Zeitpunkt schon hat sich selbst umgebracht, er war schon tot und der letzte Widerstand war gebrochen und so war der Triumph endlich vollkommen. Und überall auf der Welt trafen sich die Menschen an diesem Tag, um zu feiern. Zu feiern, dass der Krieg zumindest in Europa endlich vorbei ist. Und nun stell dir vor, was dieser Triumph für die Gefangenen in den Lagern bedeutete. Was dieser Triumph für die Verfolgten in den Verstecken bedeutete. Sie lebten so lange unter dem Regiment des Todes und dann mit einem Mal war ihre Hoffnung Realität. Wenn ihr etwas über Geschichte wisst, dann wisst ihr auch, dass schon vor dem 8. Mai natürlich die Lager von den Alliierten nach und nach befreit wurden. Triumph. Nun, aber es gibt einen viel größeren Triumph als 1945. Es ist der größte Triumph der Geschichte. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass wir heute Morgen, wir unbedeutende Haufen, jetzt in dieser Stunde uns den größten Triumph der Weltgeschichte anschauen. Könnt ihr das fassen? Es ist Golgatha. Es ist der Sieg des Herrn Jesus Christus. Er hat keine Artillerie zerstört. Er hat keine Armeen besiegt. Er hat keine Luftstreitkräfte vernichtet. Nein, er hat dämonische Kräfte entwaffnet. Er hat über den Satan triumphiert. Er hat den Tod besiegt. Und ihr Lieben, wie oft vergessen wir in unseren täglichen Kämpfen als Christen, unseren Kämpfen mit der Sünde, Kämpfen mit Schwierigkeiten, dass der größte Triumph schon errungen ist. Aber du musst deine Augen darauf richten. Dieser Triumph Jesu Christi auf Golgatha, der muss deine Emotionen beschwingen. Der muss deine Gedanken wirklich in Beschlag nehmen. Der muss deinen Verlangen reinigen. Der muss deine Rede ermutigen. Der muss deinen Willen motivieren. Dieser Triumph soll dein Herz stärken. Und deswegen lasst uns diesen größten Triumph betrachten in 1. Petrus Kapitel 3. Und ich erwarte jetzt nicht, dass ihr noch den Brief soweit präsent habt. Deswegen möchte ich noch kurz mit euch wiederholen, worum es in dem Brief eigentlich geht. 1. Petrus, also der erste Brief des Apostels Petrus, der Jünger, der immer so vorschnell war, ein Anführer, der gesündigt hatte gegen den Herrn, ihn verleugnet hat und wiederhergestellt wurde. Dieser schreibt jetzt einen Brief an die Gläubigen in Kleinasien. Das ist die heutige Türkei, also nicht an eine bestimmte Gemeinde, sondern an ein großes Gebiet, wenn ihr an die Türkei denkt, ein großes Gebiet mit vielen Gläubigen. Und es waren vor allem Heidenchristen. Und so schreibt er an die Gläubigen als Gläubige in der Zerstreuung. Er meint nicht, wie Dieter das erklärt hat, eine Zerstreuung der Juden, sondern diese Gläubigen waren einfach in Kleinasien zu unterschiedlichen Zeiten gläubig geworden. Und sie sind wie ein Same, der zerstreut ist. Ja, sie sind der Same auf dem Feld der heidnischen Gesellschaft. So wie wir auch, ja, zerstreut in die heidnische Gesellschaft. Und diese Gläubigen waren voller Glauben an Christus. Das lernen wir aus dem Brief. Sie waren voller Glauben, sie waren Verkündiger der Botschaft Christi, sie waren Vorbilder für gute Werke, aber jetzt kommt's, sie waren verfolgt. Nicht für gute Werke oder für etwas, das sie Böses getan haben, sie waren verleumdet als Verbrecher, obwohl sie das Gute taten. Sie litten als Christen. Sie litten einfach, weil sie Christus glaubten, und weil sie das Richtige taten. Das war der Gesellschaft ein Dorn im Auge. Und deswegen ist es auch so schwer, diesen Brief zu schreiben. Stell dir vor, du müsstest an jemanden schreiben, der eigentlich dem Herrn treu nachfolgt und trotzdem leidet und verfolgt wird. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Brief weiter predigen will. Denn ja, wir wissen nicht, wann stärkere Verfolgung für uns Christen kommt in dieser Zeit. Und ich denke, viele von euch werden auch schon mal erlebt haben, dass ihr euer Glaube verlästert wurde. Vielleicht geht ihr gerade jetzt durch eine Zeit des besonderen Leides. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auf diesen Brief hören. Also Petrus schrieb an die verfolgten Christen in Kleinasien, kurz vor oder kurz nach dem Brand in Rom, 64 nach Christus, das war der Zeitpunkt, wo die Christen zum ersten Mal staatlich verfolgt wurden. Und er schrieb, das sagt er selbst am Ende, ihr könnt das nachlesen in 5 Vers 12, er schrieb, um sie zum einen zu ermutigen, heilig zu leben, aber auf der anderen Seite auch sie zu ermahnen. Zu ermahnen, weiter nachzufolgen und zu ermutigen, dass Gott ihnen immer noch gnädig ist. Ja, man könnte ja meinen, wenn man jetzt als Christ verfolgt wird, dass Gott sich gegen einen gewendet hat. Aber das ist nicht so. Gott ist ihnen immer noch gnädig. Ja, wie könnte man diesen Brief kurz zusammenfassen? Ich denke, es gibt drei große Teile. Der erste Teil, vor allem Kapitel 1 und 2, bis 2 Vers 10, Gottes Errettung und die Folgen. Ja, er schreibt erstmal über Gottes Errettung. Nicht so sehr über das Leid, sondern Gott hat euch errettet. Und welche Folgen hat das? Und dann ein zweiter großer Teil, Gottes Ehre in der feindlichen Welt. Gott soll durch euch geehrt werden. Und sagt er zuerst, ordnet euch unter dem Staat unter, ordnet euch unter den Arbeitgeber unter, ordnet euch unter den Ehemann unter, in der Familie. Und dann, ab Kapitel 3, Vers 13, jetzt kommen wir der Sache schon näher, 3, Vers 13, schreibt er dann vor allem über das Leid als Christ, über den Umgang mit Leid um Christi willen. Und wenn ihr mal schon kurz in 3, Vers 18 lugt, da seht ihr das erste Wort, denn. Also was wir heute uns anschauen werden, ist eine Begründung. Nun, wenn ihr eine Begründung anschaut, dann müsst ihr wissen, wofür die Begründung steht. Und deswegen noch kurz den vorangegangenen Abschnitt. Also 3, Vers 13 und folgende sagt er, diese überwältigenden Dinge, er sagt, ihr Christen, verfolgte Christen, ihr seid gesegnet. Oder er sagt ihnen, fürchtet die Menschen nicht, seid nicht bestürzt. Er sagt auch, verteidigt eure Hoffnung und verfolgt vor allem Christi Ehre. Verfolgt die Ehre Jesu Christi. Bewahrt ein gutes Gewissen. Also in einem Wort, seid zuversichtlich, habt Zuversicht. Und vielleicht fragt man sich im Leid, woher nehme ich diese Zuversicht? Was gibt dir Zuversicht in Schwierigkeiten? Was gibt dir Zuversicht im Leid? Nun, die Antwort ist, deine Zuversicht kommt daher, dass du auf der Siegerseite bist. Du musst dir hundertprozentig sicher sein, dass du auf der Seite des Siegers bist. Und deswegen unser Text heute, der Triumph Jesu Christi. Ja, woher weißt du, dass Christus über Tod, Sünde und Hölle triumphiert hat? Heute beweist es uns Petrus. Und deswegen schaut mit mir an, 4 Beweise des Triumphes Christi, auf die du dich im Leid stützen musst. Und lass uns diese 4 Beweise anschauen. Wir lesen 1. Petrus, ich lese hier nach der Schlachter 2000. 1. Petrus 3, Vers 18. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Und er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist, in welchem er auch hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich 8 Seelen, hindurchgerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet, in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. 4 Beweise des Triumphes Christi. Was ist der erste Beweis in unserem Text? Nun, Vers 18 sehen wir die Ausführung des Triumphes. Die Ausführung des Triumphes Christi. Kurz zusammengefasst, Christus triumphierte durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Also wir haben schon gesehen, denn gibt den Grund an für das, was er vorher gesagt hat. Die Begründung, warum wir selbst im Leid Zuversicht haben können. Christus hat gelitten. Er war der Mann der Schmerzen. Aber der Gipfel seiner Leiden war sein Tod am Kreuz. Und seine Leiden sind ohne Wert, wenn Christus nicht gestorben wäre. Deswegen sagen manche Handschriften, die sogar besser belegt sind, denn auch Christus ist einmal für Sünden gestorben. Ja, es geht hier um den Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Aber warum starb er? Lasst uns in den Text schauen. Für Sünden. Nun, Sünde oder der Tod, besser gesagt, ist der Lohn für die Sünde. Das heißt, wenn Jesus Christus stirbt, hat er gesündigt? Nein, schaut weiter in den Text. Dort steht, der Gerechte für die Ungerechten. Der Jesus war gerecht. Und er starb anstelle von Ungerechten. Er starb anstelle von Sündern. Er starb anstelle von solchen, die die Hölle verdient haben. Die aufgrund von ihrer Sünde den Tod verdient haben. Die Zielscheibe von Gottes gerechtem Zorn sind. Für solche starb er. Die Bibel sagt, er trug am Kreuz den Zorn Gottes. Er wurde zum Fluch gemacht, Galater 3. Er nahm die Strafe auf sich, Jesaja 53. Und er bezahlte die volle Schuld. Und was konnte er am Ende ausrufen? Es ist vollbracht. Er hat die Schuld getragen. Er starb als Gerechter für die Ungerechten. Und das alles nur, wie oft? Einmal. Wörtlich ein einziges Mal ist Christus gestorben. Ich denke, eine gute Illustration dafür ist die letzte Plage in Ägypten. Kennt ihr sicher? Gott hat vorher gesagt, der Erstgeborene der Ägypter wird sterben. In jeder Familie, stellt euch vor, keine Familie war ausgenommen von einem Todesfall. Und diese Plage war das Gericht Gottes über den Götzendienst der Ägypter. Heißt es in 2. Mose 12, Vers 12. Was ich interessant finde, Hesekiel sagt in Hesekiel 20, dass auch Israel zu dieser Zeit schon Götzen verehrt hatte. Ja, auch die Israeliten waren Götzendiener. Und auch sie haben das Gericht verdient, das Gericht der letzten Plage. Aber wie sind sie dem Gericht entkommen? Was haben sie gemacht? Sie haben sich an Gottes Anweisung gehalten und ein Lamm geschlachtet, das Passahlamm. Genauso wie das Passahlamm anstelle der Israeliten gestorben ist, so ist Christus ein für alle Mal für Sünder gestorben, damit sie gerechtfertigt werden können. Ja, aber die Frage ist, was war Christi Absicht dabei? Und auch das sehen wir in unserem Text. Lies mal weiter. Wofür ist er gestorben? Wozu? Damit. Damit zeigt den Zweck, die Absicht und das Ziel. Damit er uns zu Gott führte. Christus ist nicht nur gestorben, damit wir keine Schuld mehr haben. Er ist nicht nur dafür gestorben, dass wir jetzt der Hölle entgehen. Er ist nicht nur gestorben, damit wir in den Himmel kommen. Er ist gestorben, damit er uns zu Gott führte. Es geht um Versöhnung. Christus wollte uns mit dem Vater versöhnen. Versöhnung geschieht zwischen Feinden. Nun, wer ist jeder Feind? Römer 5 sagt, jeder Sünder ist ein Feind Gottes. Ja, wir alle von Natur aus sind Feinde Gottes. Wir tun nicht, was Gott sagt. Er ist heilig, seine Gebote sind heilig und er verlangt von uns, dass wir sie vollkommen gehorchen, vollkommen erfüllen. Gott immer an erster Stelle zu lieben, ihn über allem zu verehren, keine falschen Vorstellungen über ihn zu haben, niemals zu lügen, immer die Wahrheit zu sagen, niemals zu heucheln, zu jeder Zeit den Nächsten zu lieben, zu jeder Zeit den anderen über dich zu stellen, niemals zu heucheln, immer lieber zu geben als zu nehmen. Wer von euch hat das erfüllt? Wenn ihr es nicht erfüllt habt, seid ihr Feinde Gottes von Natur aus, Kinder des Zorns. Und wir brauchen Versöhnung mit Gott. John MacArthur hat es treffend gesagt, Zitat, Versöhnung geschieht nicht, wenn der Mensch aufhört, Gott abzulehnen, sondern wenn Gott aufhört, den Menschen abzulehnen. Versöhnung passiert nicht, wenn der Mensch aufhört, Gott abzulehnen, sondern wenn Gott aufhört, den Menschen abzulehnen. Gott kann nur aufhören, uns abzulehnen, wenn ein Stellvertreter für unsere Schuld bezahlt. Das ist der Herr Jesus. Das ist sein Triumph. Und wie erreichte er die Versöhnung? Schaut in den Text. Das sind zwei Mittel. Und zwar erstens, er wurde getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht durch den Geist. Das ist ein absoluter Kontrast hier. Ja? Getötet, lebendig gemacht. Und der zweite Teil wird betont. Wie wenn ich sage, dieser Mann ist arm an Geld, aber reich an Freunden. Welchen Teil betone ich? Er ist reich an Freunden, oder? Genauso hier. Christus wurde getötet nach dem Fleisch, aber er wurde lebendig gemacht im Geist oder durch den Geist. Und was bedeutet das hier? Schaut mal, getötet nach dem Fleisch. Und das ist relativ einfach, oder? Das ist einfach, denn das bedeutet sein körperlicher Tod. Besser übersetzt, im Fleisch. Also als er auf der Erde lebte, als Jesus von Nazareth, da wurde er getötet. Er hatte einen Körper wie wir und dieser Körper konnte sterben. Und so wurde er getötet in seinem menschlichen Körper. Aber der zweite Teil ist schwieriger. Er wurde lebendig gemacht durch den Geist. Nun, wenn ihr eine andere Übersetzung habt, merkt ihr schon, dass es hier Unterschiede gibt. Zum Beispiel die Elberfelder und Luther übersetzen es anders. Da steht nach dem Geist. Und der Grund ist, dass man hier das Griechische auch unterschiedlich übersetzen kann. Und lass uns das anschauen. Die Schlachter sagt durch den Geist. Und da hier getötet und lebendig gemacht Parallelen sind, müssen wir auch sagen, Christus wurde getötet durch das Fleisch. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Bezeichnung für Menschen. Deswegen besser ist hier zu übersetzen nach dem Geist oder im Geist. Jetzt sage ich euch, was das nicht bedeutet. Es bedeutet nicht im Geist im Gegensatz zum Körper, dass Jesu Körper tot war und jetzt sein Geist lebendig gemacht wurde. Warum können wir das verwerfen? Nun, wir können es verwerfen, weil es keinen Zeitpunkt gab, wo Jesu Geist tot war. Sonst, wenn da steht, sein Geist wurde lebendig gemacht, zu welchem Zeitpunkt war er tot? Jesus lebt immer. Also das kann es auch nicht sein. Und deswegen kann es auch nicht sein, die Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung. Jesu Geist wurde nie lebendig gemacht. Das Wort lebendig gemacht ist das Wort, das man verwendet für die Auferstehung. Deswegen glaube ich hier, es bezieht sich auf die Auferstehung. Aber was bedeutet dann im Geist? Nun ganz kurz, es beschreibt die Qualität. Es beschreibt eine höhere Ebene. Und das versteht ihr auch, wenn ihr euch in Erinnerung ruft, wie der Herr Jesus auferstanden ist. Nach der Auferstehung hatte er einen neuen Leib. In diesem neuen Leib war das Leichentuch kein Hindernis mehr. In diesem neuen Leib waren verschlossene Türen kein Hindernis mehr. In diesem neuen Leib konnte er plötzlich erscheinen und wieder verschwinden. Also wir sehen schon, das war ein höheres Level. Und ich stelle es mir vielleicht so vor, ein ganz schwacher Vergleich, ja. Aber wenn ihr an eine Raupe denkt, die auf dem Ast krabbelt und dann sich verschließt in einem Kokon, und was kommt da raus? Ein Schmetterling. Das ist immer noch, ist jetzt kein Geist geworden. Und dieser Schmetterling hat ganz andere Möglichkeiten, oder? Der Schmetterling muss nicht nur krabbeln, sondern kann auch fliegen. Und versteht, was ich hier sagen will. Ich will sagen, dass der Jesus in seinem auferstandenen Leib einfach ganz andere Möglichkeiten hat, auf einem höheren Level, auf einer neuen Qualität ist, als vor der Auferstehung. Und so sagt Petrus, dass wir uns jetzt nicht hier, wenn ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, worum es hier geht, ist, der Jesus hat uns versöhnt mit Gott durch seinen Tod, seine Auferstehung. Die Frage ist, hast du dein ganzes Vertrauen schon auf Jesu Tod und Auferstehung gesetzt? Hast du deinen Glauben auf Christus gesetzt, als Person? Wenn ja, was ist dein Sinn und Zweck im Leben? Hier steht es. Christus wollte uns zurück zu Gott führen. Er wollte, dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott sind, dass wir in Beziehung zu Gott sind. Das ist unser Sinn und Zweck. Dafür ist Christus gestorben, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist der erste Beweis für den Triumph Christi. Die Ausführung des Triumphes. Was ist der zweite Beweis für den Triumph? Die Ankündigung des Triumphs. Jetzt kommen wir zu Versen 19 und 20. Und Petrus berichtet uns, was nach dem Tod und nach der Auferstehung passiert. Er geht einfach weiter in der Chronologie. Der Herr Jesus hat seinen Triumph bekannt gemacht. Schauen wir in den Text. Da steht, in welchem. Das bezieht sich auf den Geist, also im Geist, in seinem neuen auferstandenen Leib ist der Herr Jesus jetzt hingegangen, steht dort. Das heißt, den Ort wechseln. Wo ist er hingegangen? Zu den Geistern im Gefängnis. Was bedeutet das jetzt? Nun, wir müssen erstmal verstehen, wer diese Geister sind. Und da gibt es wieder verschiedene Sichten. Ich mache es kurz. Aber wir müssen wissen, wo der Herr Jesus hinging. Was da passiert, was Petrus uns hier sagen will. Eine erste Sicht ist, dass diese Geister menschliche Seelen sind. Menschliche Seelen zur Zeit von Noah. Aber dieses Wort Geist wird sehr selten für Menschen gebraucht und nie ohne eine zusätzliche Erklärung. Es ist nicht selbstverständlich, dass Geist hier Menschen bedeutet. Eine zweite Sicht ist, dass das Menschen nach Pfingsten sind. Also, dass Christus sozusagen durch die Apostel und andere Prediger zu den Menschen nach Pfingsten gepredigt hat. Nicht selbst, sondern durch die Apostel. Aber wiederum, wir haben gesehen, dass Geister sich nicht normalerweise auf Menschen bezieht. Und außerdem müsste man dann Gefängnis auch bildlich verstehen. Denn es steht ja hier, Geistern im Gefängnis. Und die dritte Sicht ist, dass Geister hier Geister bedeutet. Also ganz natürlich, Geister sind Geister. Und welche? Gefallene Engel. Gefallene Engel. Woran sehen wir das? Schaut in den Text. Geister im Gefängnis, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben. Oder besser gesagt, das Wort bedeutet nicht gehorchen. Geister, die nicht gehorcht haben, die Gott nicht gehorcht haben. Und ich finde es wunderbar, wie einfach hier die Schrift eine Einheit ist, wie Petrus die Geschichte, wie sie in Genesis steht, genauso wiedergibt. Und zwar, Noah baute die Arche. In dieser Zeit war Gott langmütig mit den Menschen. Wie lange? Aus 2. Petrus wissen wir, 120 Jahre. 120 Jahre war Gott geduldig mit den Menschen und wartete, bevor er die Flut brachte. In 1. Mose 6 lesen wir von Engeln, Gottes Söhnen, die sich Töchter der Menschen nahmen. Und 2. Petrus 2, Vers 4 spricht auch wieder von Engeln, die gesündigt haben und die deswegen in Fesseln der Finsternis zum Gericht aufbewahrt werden. Und auch in 2. Petrus 2 schreibt Petrus wieder von Noah und der Flut. Und deswegen, daraus können wir erkennen, dass Petrus hier genau diese Situation meint. Da waren Engel, die haben sich Frauen der Menschen genommen und sind dadurch gefallen, sind dadurch Gott ungehorsam geworden. Nun, was hat das alles damit zu tun, fragst du dich vielleicht. Nun, aus der Schrift wissen wir, dass Satan schon immer die menschliche Linie des Messias verderben wollte. Satan wollte schon immer, er wollte schon immer verhindern, dass Christus kommt, dass die Menschen erlöst werden, weil er der Feind ist. Und so waren auch diese Engel, die sich Frauen genommen haben, hatten das Ziel, die menschliche Linie zu verderben, damit niemals der Christus kommt. Und genau zu diesen Engeln ging der Herr Jesus. Genau zu diesen Engeln, die seine Widersacher waren, die die menschliche Rasse, die menschliche Linie verderben wollte. Genau zu denen ist er gegangen. Und was hat er verkündigt? Das Evangelium? Nun, das Wort für verkündigen heißt einfach als ein Herold verkündigen. Petrus gebraucht später noch ein anderes Wort für das Evangelium verkündigen. Das seht ihr in 4, Vers 6. Das Evangelium verkündigt. Aber hier in 3, Vers 20, 3 Vers 19, Verzeihung, da sagt er einfach verkündigt. Das heißt nicht unbedingt das Evangelium. Und was hat er verkündigt? Ich bin überzeugt, er hat seinen Triumph verkündigt. Die Schuld ist bezahlt. Der Grund der Anklage ist beseitigt. Und die Gebundenheit der Sünde ist zerschmettert. Kolosser 2, Vers 15 sagt, Gott, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm, in Christus, hat er den Triumph über sie gehalten. Das ist der Triumph des Herrn Jesus Christus. Der Anklagegrund gegen dich und mich wurde vernichtet. Und jetzt ist der Jesus hingegangen und hat seinen Triumph verkündet. Vielleicht zum Durchatmen mal eine Geschichte aus dem Alten Testament, die ich immer wieder faszinierend finde. Findet ihr in 2. Könige 11, das ist eine Geschichte in der Zeit der Könige von Juda. Und zwar gab es da die Königin Athalia, die zu, ja, zu einer kurzen Zeit war auch eine Frau Königin in Juda. Und diese Frau war sehr böse. Sie hat nämlich, wollte alle Konkurrenten auslöschen und hat königlichen Nachkommen getötet. Bis auf einen. Stellt euch vor, wenn dieser eine nicht überlebt hätte, gäbe es keinen Messias aus der Linie Davids. Ein Junge, das war der Joas. Und die Josheba nahm den kleinen Joas, einen Säugling, und hat ihn versteckt. 7 Jahre lang. Und nach 7 Jahren wird dann Joas präsentiert als kleiner Junge. Hier ist der König. Stellt euch vor, hättet ihr nicht auch gern verkündet, der Athalia, du hast versagt. Es gibt noch einen Nachkommen, den Joas. Und letztendlich war der Triumph vollständig und Athalia wurde gerichtet. Genauso der Herr Jesus wollte seinen Triumph verkündigen, seinen ärgsten Feinden. Und was hat das mit uns zu tun? Nun, was fürchtest du? Was fürchtest du zu verlieren in dieser Welt? Wenn du an Christus glaubst, bist du auf der Seite des Siegers. Deswegen fürchte nicht die Menschen. Fürchte nicht ihre Einschüchterung. Was hast du zu verlieren? Der größte Triumph ist doch schon errungen. Der größte Triumph ist selbst den größten Feinden Jesu verkündigt worden, den Geistern im Gefängnis. Nun, was ist der dritte Beweis für den Triumph Christi? Der dritte Beweis ist die Anwendung des Triumphes. Und nun wird's persönlich. Denn Petrus, Vers 21, kommt er zu dem Uns. Er sagt, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet. Vorher hat er die Ausführung des Triumphes erklärt und dann die Ankündigung. Aber jetzt kommt er zur Anwendung. Was hat das mit uns zu tun? Ganz einfach. Der Triumph wird angewendet durch die Errettung. Und zwar schreibt Petrus von der Taufe, von dem Symbol der Taufe. Sehr passend, wenn wir nächste Woche auch die Taufe feiern, dürfen wir heute schon mal lernen, was Petrus über die Taufe sagt. Und ich möchte, dass du noch einmal den Gedankengang verfolgst. Denn wie sind wir jetzt in aller Welt zu der Taufe gekommen? Und Petrus hat gesagt, Christus hat seinen Sieg über die Dämonen verkündet. Und dann hat er gesagt, die Dämonen sind solche, die in den Tagen Noahs gefallen sind, in den Tagen Noahs gesündigt haben. Und in dieser Zeit hat Noah die Arche gebaut. Und mit Noah zusammen sind 8 Seelen, das heißt 8 Menschen, gerettet worden. Zählen wir nochmal nach. Noah, seine Frau, wie viele Söhne? 3 Söhne und 3 Frauen der Söhne. Also jeder eine. 8 Seelen, richtig? Nur wenige wurden gerettet zur Zeit von Noah. Und wie wurden sie gerettet? Durch das Wasser, sagt Petrus. Nun, das Wasser hat sie nicht gerettet, denn das Wasser war das Mittel, das alle anderen Menschen tötete. Aber das Wasser war die Umgebung, wo sie gerettet wurden. Die Arche ist durch das Wasser geschwommen, auf dem Wasser, und so wurden sie sicher durchs Wasser gebracht. Durch wen? Durch Gott. Gott hat sie gerettet. Und jetzt macht Petrus einen Vergleich zwischen dieser Errettung von Noah und unserer Errettung. Ja, wir sind errettet, weil Christus triumphiert hat. Wo ist hier der Vergleich? Schaut mal in die Schlachter, wenn ihr sie vor euch habt. Die Übersetzer der Schlachter sehen den Vergleich im Wasser. Denn sie sagen, durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet. Nun, das Griechische ist hier wirklich herausfordernd. Und eine bessere Übersetzung, die ich vorschlagen will, lautet so. Also, die 8 Seelen wurden hindurchgerettet durch das Wasser. Dementsprechend rettet jetzt auch euch die Taufe. Ihr behaltet noch eure Steine, aber das ist, was der Text hier sagt. Dementsprechend rettet auch jetzt euch die Taufe. Dementsprechend, das heißt, da gibt es einen Vergleich zu dem vorangegangenen Aussage. Zur Rettung Noahs. Die Rettung Noahs ist ein Antitypus, ein Vorschatten. Die Rettung Noahs ist ein ähnliches Ereignis. Entsprechend der Rettung Noahs rettet euch die Taufe. Wie bitte? Die Taufe rettet? Nun, wir verkündigen hier nicht die Irrlehre der römisch-katholischen Kirche, die sagt, dass die Wassertaufe ein neues Leben und der Rettung bewirkt. Das sei ferne, überhaupt nicht. Petrus ist nämlich sehr schnell dabei zu erklären, dass diese Taufe keine wirkliche geistliche Reinigung vollbringt. Schaut mal den Text. Taufe, und ich bin überzeugt, dass es hier im natürlichen Sinn einfach die Wassertaufe bedeutet. Ist keine weitere Erklärung sonst dabei. Also die Taufe ist nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches. Unreinheit des Fleisches ist nicht der Schmutz am Körper, sondern die Unreinheit des Fleisches, die Sünde, das sündige Fleisch, das verdorbene menschliche Wesen. Wir verstehen das gut, ja. Die Wassertaufe, nächste Woche, die Wassertaufe kann uns nicht von Sünde reinigen. Kann sie nicht. Warum? Sie ist nur ein Symbol. Ein Symbol für das, was passiert ist. Die Errettung. Also, die Taufe ist nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches, sondern, starker Kontrast, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Manche von euch werden jetzt hier das Wort Zeugnis sehen in der Schlachter. Andere, wer sieht ein anderes Wort? Ja, da hinten. Also Luther und Elberfelder sagen, bitte. Nun, was ist es jetzt? Die Antwort ist, das griechische Wort kann beides bedeuten. Entweder ein Gesuch oder ein Gelöbnis. Entweder eine Bitte oder ein Versprechen. Nun, die Antwort findet ihr, wenn ihr weiterlest. Es ist das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Also es geht um ein gutes Gewissen. Wann haben wir ein gutes Gewissen? Wenn wir frei von Schuld sind. Wenn die Schuld uns vergeben ist. Und zu welchem Zeitpunkt bekommt ihr ein gutes Gewissen? Ist das bei der Taufe? Ist es erst dann, dass ihr um ein gutes Gewissen betet? Ist es erst dann, dass ihr umkehrt? Nein. Die Taufe ist das Zeugnis, ich bin schon umgekehrt. Ich habe schon mein Vertrauen auf Christus gesetzt. Also, Zeugnis ist schon die bessere Übersetzung, aber ich würde vorziehen das Wort Gelöbnis. Es ist wirklich ein ernstes Versprechen. Taufe ist ein ernstes Versprechen. Gelöbnis ist hier ein Vorgang vor Gericht. Wenn man einen Vertrag geschlossen hat, gab es Fragen und Antworten, um das zu bestätigen. Und genauso ist auch die Taufe ein Ereignis von Frage und Antwort. Zum Beispiel, glaubst du an Christus? Bist du von deinen Sünden umgekehrt? Entschließt du dich, völlig Christus nachzufolgen? Die Taufe ist deine symbolische Handlung. Ja. Ja, ich glaube. Ja, ich will nachfolgen. Und darum ist die Taufe auch so häufig mit Glauben und Buße verknüpft im Neuen Testament. Es war ganz natürlich, dass ein gläubig gewordener Christ zu dieser Zeit sich taufen ließ. Und was versprichst du in der Taufe? Was ist jetzt das Gelöbnis? Was ist das Versprechen? Petrus sagt, ein gutes Gewissen. Also, die Taufe ist das Versprechen. Ja, ich will ein gutes Gewissen bewahren. Ich bin jetzt gereinigt worden durch Christus. Hebräer sagt, Hebräer 9, nur durch Christi Blut können wir ein reines Gewissen haben. Wir können es nicht wieder gut machen. Wir können nicht unsere Schuld wieder bezahlen. Sie kann uns nur vergeben werden. Und dann, wenn wir erlöste Menschen sind, in der Taufe, versprechen wir, ich werde an einem guten Gewissen vor Gott festhalten. Heißt das, dass man nie mehr sündigt? Nein. Aber ein gutes Gewissen bekommen wir, wenn wir unsere Sünden bekennen. Das haben wir letztes Mal gesehen bei Jesaja, dass wir täglich unsere Sünden bekennen müssen und Vergebung bekommen. Nun, was ist die Kraft hinter der Taufe? Denn wir haben ja, ihr fragt euch vielleicht immer noch, ich habe gesagt, die Übersetzung ist hier, dementsprechend rettet jetzt euch die Taufe. Ja, da steht, die Taufe rettet. Nun, lest mal das Ende. Durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist damit verbunden mit dem Verb. Die Taufe rettet nur durch die Auferstehung Jesu Christi. Die Taufe hat keine Kraft. Die Kraft kommt von der Auferstehung Jesu. Durch die Auferstehung Jesu werden wir gerettet. Die Taufe ist nur der Ausdruck deines Glaubens an die Auferstehung Jesu. Wer rettet? Christus rettet. Er hat Tod, Sünde und Hölle überwunden. Er hat durch seine Auferstehung bewiesen, dass wir gerechtfertigt sind. Und die Taufe ist nur das Symbol, dass wir mit ihm vereint sind und jetzt mit ihm neues Leben haben. Stell mir das so vor wie mit einem Scheck. Ja, stellt euch vor, ein Scheck über 100.000 Euro. Scheck über 100.000 Euro, der würde dich vor dem, oder der würde, wenn es so ist, vor dem finanziellen Ruin retten. Nun, der Scheck an sich ist nur Papier. Das Papier ist auch noch schlecht verdaulich. Das Papier wird dich nicht mal einen Tag sättigen. Aber die Unterschrift des Gönners auf dem Scheck, die ist der Garant. Die ist das Symbol der Überweisung auf dein Konto. Und genauso liegt die rettende Kraft. Die rettende Kraft liegt im Geschenk des Gebers und nicht in dem Papier. Genauso ist die rettende Kraft in der Auferstehung Jesu und nicht im Symbol der Taufe. Die Taufe ist nur ein Symbol. Und es ist der Triumph Christi auf dein Leben angewandt. Und ich erinnere mich an meine Taufe, es war 2007, im Malchower See, wie ich da vor den Versammelten stand, vor der Gemeinde und vor Gästen, Bekannten. Erinnerst du dich an deine Taufe? Jetzt ist die Zeit, mal darüber nachzudenken. Erinnerst du dich, wie du dort standest? Wie du gefragt wurdest, glaubst du an Christus? Willst du ihm nachfolgen? Willst du ein gutes Gewissen bewahren? Wenn du auch nicht das gefragt wurdest, das ist die Bedeutung der Taufe. Ja, willst du ein gutes Gewissen bewahren? Wovon überführt dich dein Gewissen zurzeit? Halte fest an deinem Versprechen. Suche ein gutes Gewissen vor Gott. Ja, Christus triumphiert über das Kreuz und über das Grab und das muss wirklich deine Hingabe entzünden an den Herrn. Deswegen noch der vierte Beweis für den Triumph Christi, die Anerkennung des Triumphes Christi. Ja, noch ein Vers, Vers 22. Der Triumph erreicht jetzt sein Ziel. Das ist die Himmelfahrt des Herrn Jesus. Wir fragen uns vielleicht, wo ist der Herr Jesus jetzt, in diesem Moment? Der Text sagt, dieser ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes. Und Engel und Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Er ist zur Rechten des Vaters, das bedeutet, er ist an der Position von Autorität und Ehre. Laut Psalm 110, Vers 1 ist das die Position des Herrschers, der Sitz des Herrschers. Und wie ist der Herr dorthin gelangt? Hier steht etwas von Himmelfahrt und das übersetzt das Verb hinging. Ja? Dasselbe Verb wie in Vers 19. Der Herr Jesus ist zu den Geistern hingegangen und jetzt ist er in den Himmel gegangen. Er hat den Ort gewechselt. In seinem neuen geistlichen Leib ist er aufgefahren, Apostelgeschichte 1, aufgefahren in den Himmel. Er ist in seine Herrlichkeit eingetreten. Er ist jetzt erhöht über jeden Namen. Ja, der Triumph hat sein Ziel erreicht. Der Jesus ist erhöht. Und er ist im Himmel zu Rechten Gottes. Und wer ist unter seiner Herrschaft? Engel und Gewalten und Mächte. Das sind verschiedene Ränge von Engeln, inklusive dieser gefallenen Engel. Der Geister im Gefängnis. Alle möglichen Engel und Dämonen sind unter seiner Herrschaft. Und er wurde jetzt vom Vater autorisiert. Der Vater hat, wie im Psalm 110 steht, gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Und damit hat er Christus anerkannt. Der Triumph ist anerkannt. In einem schwachen Vergleich, so wie in unserem Land mit dem Bundeskanzler. Ja, der Bundeskanzler wird vom Bundestag gewählt. Aber die Amtszeit beginnt erst mit der Ernennung durch den Bundespräsidenten. Ja, vorher ist der Bundeskanzler oder die Kanzlerin noch nicht Kanzler. Ebenso wurde auch der Herr Jesus vom Vater als Triumphator bestätigt. Die Frage an uns ist, vertraust du seiner Herrschaft? Vertraust du ihm? Er ist erhaben über jede Gewalt, jeden Dämon, jede Macht. Vertraust du ihm und seinem Plan in deinem Leben? Vertraust du ihm, wenn es Leid gibt? Das war die Frage an die Gläubigen hier. Ja, sie litten, obwohl sie das Richtige tun. Noch viel mehr als wahrscheinlich jeder von uns. Vertrauen Sie, vertrauen wir, dass Christus erhöht ist, auf dem Thron ist. Also Christus triumphierte vollständig, total, vollkommen. Du hast es gesehen. Sein Triumph wurde ausgeführt durch den Tod und die Auferstehung. Sein Triumph wurde angekündigt den ärgsten Feinden, den Dämonen. Sein Triumph wurde angewendet auf uns, in unserer Errettung, in unserem Glauben an ihn, den wir durch die Taufe bezeugen. Und sein Triumph wurde anerkannt vom Vater. Christus ist jetzt zu Rechten des Vaters. Ich würde behaupten, nichts verändert uns mehr als der Triumph Christi. Und wie soll es uns verändern? Hier ist ein Beispiel, das ihr gut kennt. Geht mit mir zurück auf das Schlachtfeld. Zwei Armeen sehen sich ins Angesicht. Und eine der beiden hat einen Helden. Er ist 3 Meter groß. Er hat eine Rüstung von 50 Kilogramm. Allein die Speerspitze wiegt schon 6,5 Kilogramm. Wer diesen Mann besiegt, der hat die Schlacht gewonnen. Das sind Goliath und die Philister. Die Israeliten, die waren entsetzt, die waren furchtsam. Und dann kommt doch dieser Hirtenjunge. Dann kommt David. Und er nimmt seine Schleuder, er wählt die Steine aus. Und er fällt den Feind, er fällt den Helden. Ein Stein reicht aus, um den Giganten zu stürzen. Und sein eigenes Schwert köpft dann Goliath. Was passiert dann? Habt ihr euch das schon mal angeschaut, was danach passiert? Dann geht es erst richtig los. Die Philister sind entsetzt, sie fliehen. Und die Israeliten, die vorher so furchtsam waren, jetzt auf sie mit Gebrüll. Und sie attackieren die Philister. Ähnlich dazu Christus. Christus besiegte den Tod. Er zermalmte die Macht der Sünde. Er triumphierte über Satan, Dämonen und Hölle. Was für einen Eindruck macht es auf uns? Was beschreibt dich zurzeit? Ist es Furcht oder ist es Freimut? Ist es Zweifel oder ist es Zuversicht? Ist es Kauern oder ist es Kühnheit? Ist es Menschenfurcht oder ist es Mut? Unser Herr hat gesagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Lass uns beten. Jesus Christus, wir danken dir für deinen Sieg auf Golgatha, für deinen Triumph durch die Auferstehung, für deinen Triumph, als du deinen Feinden, den Geistern, die wir nicht einmal sehen können, als du dort in dieser Welt deinen Triumph verkündet hast und wie du wieder aufgefahren bist in den Himmel. Wir danken dir dafür und wir bitten dich, dass du uns jetzt in der kommenden Zeit und vor allem im Leid immer wieder daran erinnerst, dass wir freimütig sind, dass wir von ganzem Herzen dir folgen, weil der Triumph schon errungen ist. Bitte, bitte, Herr, lass uns nicht so leben, als wenn der Sieg ungewiss ist. Lass uns nicht so leben, als wenn wir verzagt sein müssten, als wenn wir etwas zu verlieren haben. Hilf uns, freimütig und voller Kühnheit zu leben, für dich, damit du geehrt wirst. In Jesu Namen. Amen.